Connection, Japanese Film Festival, Frankfurt am Main.
Ja, das ist jetzt der Einstieg in unser Gespräch, Maike. Hallo.
Hallo.
Ja, hier im Studio haben wir jetzt Besuch bekommen. Maike ist da, grüß dich, guten
Hallo.
Morgen.
Guten Morgen.
Maike, und du warst jetzt vom 28. Mai bis 2. Juni auf einem Filmfestival in Frankfurt, ein sehr besonderes Filmfestival, die Nippon Connection, das haben wir gerade im Trailer auch gehört. Und das ist ein Festival für japanische Filme. Mhm. Dieses Festival, um also einen Einstieg zu geben, gibt es seit dem Jahr 2000. Es sind ehrenamtliche Menschen, ehrenamtlich arbeitende Menschen, die das machen. Ein gemeinnütziger Verein steht dahinter. Und es ist aber ein sehr großes Festival. Also letztes Jahr waren anscheinend 18.500 BesucherInnen da und es gab 50 Rahmenveranstaltungen. Also schon ein großes Teil und das ehrenamtlich. Mhm. Kannst du uns kurz was zur Geschichte des Festivals erzählen? Mhm.
Ja, also ich kenne das ja auch schon seit über 10 Jahren und war auch damals, 2012 sind sie, glaube ich, umgezogen, noch am Bockenheimer Campus. Also das ist ein Studi-Festival gewesen von Japanologie-Studierenden oder Japan-begeisterten Studis, das auch in der Pupille noch stattgefunden hat, in dem dortigen Studi-Kino, so ähnlich wie der AK Filmclub hier. Das ist so ein Studierendenhaus mit Aster drin und ein Café, Kneipe. Und das ist dann aber irgendwann zu eng geworden, weil einfach viel zu viele Menschen kamen. Die hatten teilweise das Euphors Erben. Also sie hatten immer auch Kinos, oder in der Zeit, in der ich es kenne, hatten sie auch Kinos, mit denen sie kooperiert haben, wo sie dann auch Filme noch gezeigt haben. Das Euphors Erben zum Beispiel, ein ganz kleines, sehr, sehr schönes Kino. Also eines der schönsten Kinos, was ich je gesehen habe, so um die Ecke in Bockenheim. Aber eben, also die haben dann irgendwann, die Besucherinnen haben dann irgendwann die Kapazitäten gesprengt, dann sind sie halt umgezogen an den Ort der Hochkultur, sag ich jetzt mal. Also der Mousanturm, die Naxos-Hallen, das ist so eine alte Schleiferei, so eine alte Industriehalle, also hat auch voll Charme, ist aber eigentlich ein Theater. Und der Leiter oder Programmleiter Florian Hörl, mit dem habe ich ja vor einer Woche auch schon ein Interview gemacht, der sagte mir eingangs, das ist auch deswegen so teuer, also so ein Filmfestival kostet ja ewig viel Geld, nicht nur für Verleih und für Orga, sondern eben halt auch, weil sie jedes Mal Theater in Kinosaal umbauen müssen. Also die leisten da schon echt viel, diese Leute, und halt zum Teil oder zum Großteil wirklich ehrenamtlich. Und ich finde das auch total toll. Du kannst dann halt da als Helferin dich anheuern lassen, schmierst dann Brötchen irgendwie 2-3 Stunden am Tag und kannst dann auch die Filme schauen. Wenn es noch Restposten gibt, dann musst du allerdings Glück haben, weil wie gesagt, also selbst Dokus über das japanische Bildungssystem sind komplett ausverkauft inzwischen.
Und was, das ist ein Teil vom Konzept, dass die auch ein gemeinnütziger Verein sind, oder?
Ja,
was
ja.
Weißt du dazu?
Also,
es gibt ja Filmfestivals, die sind mäßig kommerziell.
Das Ding ist, ja, das ist natürlich ein anderes Konzept als bei der Berlinale oder in Cannes oder selbst bei Max Ophüls, wo ich bin, was ja relativ klein ist im Vergleich. Das Witzige und das Krasseste, finde ich, ist, sie müssen sich selber um die Finanzierung kümmern. Und wie gesagt, so ein Filmfestival ist teuer. Das Resultat dessen ist, dass du jede Menge Trailer hast, also Sponsorinnenwerbung vor den Filmen. Und das ist total, also das finde ich total abstrus einfach, wenn du dir vorstellst, das ist das größte japanische Filmfestival weltweit sogar, also nicht nur außerhalb Japans, sondern weltweit. Und die Leute müssen sich selber um die Finanzierung kümmern. Und dann hat das so komisch, treibt das so komische Blüten, dass du so Metallwerbung aus Japan hast vor den Filmen, die dann als nachhaltig verkauft wird, wo die Leute drin sitzen, also ich inklusive, und den Kopf schütteln. Und du denkst dir so, hey, das ist so ein wichtiges Festival, nicht nur für Frankfurt, die Leute kommen von überall her. Wäre da eigentlich nicht die Stadt vielleicht oder der Bund oder das Land so ein bisschen auch in der Pflicht, da vielleicht auch ein bisschen Geld reinzubuttern?
Ja, deswegen frage ich auch, ist das selbstbestimmt, dass die das unbezahlt, was ehrenamtlich heißt, macht, oder was steht da eigentlich dahinter?
Ich bin jetzt nicht so tief in den Strukturen da drin, dass ich sagen könnte, ja, wir machen das freiwillig, dass wir uns hier unbezahlt für 6 Tage lang Also wirklich, also die arbeiten da wirklich sehr hart, die Leute, ne? Und nicht nur die 6 Tage, sondern das ganze Jahr über.
Auf jeden Fall, wie du sagst, das weltgrößte Festival mit japanischen Filmen. Und die haben auch jedes Jahr Themenschwerpunkte. Mhm, genau. Also zum Beispiel hatten sie es 2020, da ging es um Frauenbilder in der japanischen Gesellschaft. Das finde ich spannend. Ja. Und dieses Jahr, wenn ich richtig informiert bin, Crossing Borders.
Genau.
Magst du dazu was erzählen?
Ja, also das war der Schwerpunkt und das hat auch mir Florian Hör nochmal in dem Vorab-Interview so erörtert. Also dieses Bild von Japan als einer isolierten Insel, das wollten sie so ein bisschen aufbrechen mit Co-Produktionen, also zum Beispiel Perfect Days ist ja so ein sehr bekanntes Beispiel, was jetzt gerade im Kino war von Wim Wenders, ein Film, der in Japan gedreht wurde, aber eine deutsche Produktion ist oder eine deutsch-japanische Co-Produktion vielleicht auch. Und da hatten sie halt ein paar Co-Produktionen, vor allem im Doku-Bereich. Aber es ging auch viel um Migration zum Beispiel, um Rassismus, auch um Frauenbilder. Das ist immer wieder ein Thema, also dieser Gender Gap. Und ich finde es halt auch immer wieder faszinierend, dass es aber auch repräsentativ für Filmfestivals, dass sehr, sehr wenig Frauen oder Flinter, obwohl Japan, glaube ich, immer noch in so sehr binären Bildern verhaftet ist, da präsent sind als Filmemacherinnen. So. Und eine der Filmemacherinnen, da können wir auch gleich einen O-Ton mal hören, sagte, dass Japan irgendwie auf Platz 165 das Gender Gap der weltweiten Liste von Developed Countries, hat sie mal nicht, glaube ich, gesagt, also westlichen oder entwickelter Länder sei. Im Vergleich dazu sei Deutschland auf Platz 6. Das ist jetzt ein bisschen abhängig, welche Statistik du dir anguckst. Ich habe das selber mal nachgeguckt bei der UN. Und da waren Japan und Deutschland jetzt nicht so weit voneinander weg. Hätte mich auch gewundert. Also da geht es um sowas wie Bildung für Frauen, Mädchen, Teenager, Schwangerschaften, Müttersterblichkeit. Vielleicht können wir uns den O-Ton Gender Gap mal anhören an die Technik. Genau, also wie ich gerade schon sagte, die Regisseurin dort präsentiert auf dem Festival. Das war auch ein Film, der ein bisschen satirisch ums traditionelle Familienbild drehte, Naoko Ogigami heißt sie. Die sagte gerade, dass der Gender Gap in Japan noch sehr groß ist, also im Vergleich zu anderen industrialisierten Staaten, hat sie, glaube ich, gesagt. Es gibt zum Beispiel auch noch sehr viele Housewives, also Hausfrauen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Gender Pay Gap in Japan immer noch sehr groß ist und dass da halt eben eine wirtschaftliche Unabhängigkeit schwierig ist für Frauen. Hat sie sonst noch was gesagt? Ich habe jetzt leider nicht mithören können.
Aber jetzt auf diesem Festival selber, wie hat sich das denn dargestellt? Also waren wenig Frauen, wenig Flinterpersonen, Transpersonen, hast du was gesehen oder hat sich das in Filmen wiedergespiegelt und wenn ja, wie?
Ja, also dadurch, dass halt auch Schauspielerinnen zum Teil dann da waren ich denke mir auch, dass die Nippon Connection da einen Blick drauf hat und dass sie versucht, das einigermaßen ausgeglichen zu halten. Aber Frauen hinter der Kamera, wie gesagt, sind immer noch selten. Nicht nur in Japan, sondern weltweit. Ja. Und von daher, wahrscheinlich waren es weniger Flinter als Männer, aber ich habe jetzt nicht nachgezählt tatsächlich.
Ja, ja, ja. Aber was für Filme hast du denn angeguckt und was hast du für Eindrücke?
Also ich habe mir, die haben ja verschiedene Kategorien so. Also einmal Nippon Kino oder Cinema, das sind halt Spielfilme. Aus dem letzten Produktionsjahr, also von 2023, 2024 auch ganz neue Sachen, teilweise Deutschland-Premiere. Und das, da ist auch von bis dabei. Ich hatte gerade schon Ripples erwähnt, das war eine ganz nette bisschen satirisches Familienbild über eine ältere Frau, die verlassen wird von ihrem Mann. Der kommt dann plötzlich wieder und will von ihr gepflegt werden, weil er Krebs hat. Und sie so, nee, will ich eigentlich nicht. Und naja, aber meine Kollegin und ich waren so ein bisschen so, ja, eigentlich hätten wir uns da ein bisschen mehr erwartet. So, also von wegen so auch so Feminismus und so. Aber es hatte auf jeden Fall ein sehr starkes Ende. Das fand ich schon, und die Regisseurin war auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Da können wir den kurzen Clip Water vielleicht noch hören. Wenn du das Mikro aufhörst, dann kann ich mithören.
Water means, it means several meanings. But if I tell you the meanings, then you cannot imagine anything, so I won't tell you.
Genau, also Wasser hat verschiedene Bedeutungen, sagt die Regisseurin hier, weil Wasser in ihrem Film halt eine sehr große Rolle gespielt hat. Die Hauptdarstellerin war, oder die Protagonistin war Teil einer Sekte, die Wasser angebetet hat zum Beispiel. Und, aber ich werde euch nicht die verschiedenen Bedeutungen erzählen, weil dann könnt ihr euch ja selber nichts mehr vorstellen, hat die Regisseurin dann im Publikumsgespräch gesagt. Was ich witzig fand, ich hatte eine andere Doku gesehen über japanische Horrorfilme. J-Horror, also eigenes Genre. Ende der 90er, Anfang der 2000er mit der Digitalisierung kam das so sehr groß hoch. Also Ring zum Beispiel ist ja eine der bekanntesten oder Grudge, Duon. Und Wasser hat da eine sehr, sehr bedeutende Rolle. Und diese unheimlichen Geisterfiguren sind auch immer Frauen tatsächlich. Meistens junge Frauen in weißen Kleidern. Und auch das hat damit zu tun, dass diese Frauen wahrscheinlich zu Lebzeiten gequält wurden, unterdrückt wurden und dann im Tod sich sozusagen rächen an dieser patriarchalen Gesellschaft. Also es ist eine Deutungsweise. Und Wasser wurde in dem Sinne, das fand ich auch total spannend, so mit der Gebärmutter, mit Geburt und genau und so mit sowas sehr Weiblichem irgendwie auch assoziiert. Und oft sind diese Frauen halt, wenn sie dann als Geister zurückkommen in ihren weißen Kleidern, komplett durchnässt und hinterlassen so nasse Fußspuren. So. Das ist ganz oft in Horrorfilmen. So. Das fand ich, das hat irgendwie gepasst jetzt gerade.
Interessant, ja, ja. Den Aspekt der Rache. Genau. Interessant. Für patriarchale Unterdrückung.
Ja, ja. Großes Thema, auf jeden Fall. Genau, also das war ein Film und dann gibt es aber... Also wirklich auch Dramen, zum Beispiel über ein verschwundenes Kind habe ich einen Film gesehen, Missing, der war auch sehr, sehr beeindruckend. Fun-Splatter-Filme, Kubi, der neue Kitano, also Kitano ist ein Altmeister des japanischen Kinos, hat über 70 Filme gemacht, ist vielleicht von Battle Royale, dem einen der anderen Begriff. Und der hat jetzt 30 Jahre für seinen neuesten Film gebraucht, das ist so ein Samurai-Film. Auch das fand ich ganz nett, weil da gab es queere Liebesgeschichten zwischen Samurai. Das hatte ich so jetzt auch noch nicht gesehen. So, ne? Also in so einem Ach, Historienfilm, dass du da schwule Männer hast, das war jetzt auch neu. Und das war halt auch alles so nicht so ernst gemeint, so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern. Ne? Also, ja, also Kostümfilm und Splatter halt. Also es war sehr blutig, aber ich fand es lustig. Man muss das mögen. Ne? Also das ist vielleicht nicht für jeden was, für jede. Aber ich fand es cool. Und dann habe ich noch so einen Film gesehen, der mich erstmal an und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray erinnert hat. Also wo der Tag sich immer wieder und wieder wiederholt. Das ist ja ein sehr oft bedientes Motiv. Und ich dachte, ich habe da gar nichts erwartet. Ich wäre so rein, so, okay, schon 100 Mal gesehen und dann plötzlich war ich so, okay. Dann hat er plötzlich so immer wieder das Genre gewechselt und plötzlich war ich so bei Aminabad, Abre los ojos, öffne die Augen, der wurde auch neu verfilmt, Villena Sky, naja, Filmnerds, ne?
Insiderin-mäßig,
genau. Aber... Dann war ich bei Tarantino, dann war ich wieder in einem anderen Genre und gegen Ende wusste ich auch nicht mehr, was passiert und dann dachte ich mir so, ja, also wenn ein Film mich überrascht, und ich habe schon viele Filme gesehen, dann denke ich mir so, der hat auf jeden Fall eine gute Wertung verdient. Das war Penalty Loop und der Regisseur war auch sehr lustig. Da habe ich auch einen O-Ton zu. O-Ton ab, Penalty.
You just watched your film again. What do you think about your movie?
Crazy. In effect, strange film. This is very Japanese way. If you buy 10 times, you do 10 times. 2 hours like this. Good question. 日本語で。ああ。好きな人は好き、嫌いな人は嫌い。
Also manche mögen es sehr und manche eben nicht, ne?
White or black?
Auch Penalty Loop ist ein Film, den man liebt oder hasst, haben wir gerade hier gehört von der Übersetzung. Und der Regisseur sagte, nachdem er dann auf die Bühne gebeten wurde, wurde gefragt von Marion Klompfers, der Leiterin, was hältst du denn von deinem Film? Und er so, hat den Kopf geschüttelt, verrückter Film. Also dann hat er noch erklärt, so, weil sich dieser Tag ja immer wiederholt in seinem Film, so, das ist eine sehr japanische Sache. Also wenn du 10-mal buchst, dass du eine Sache tust, dann machst du auch die 10-mal, dann hörst du nicht vorher auf. Und ja, genau, im Film war das halt so eine Geschichte. Ja, und dann gibt es noch Animes und Dokus. Da habe ich mir auch ein paar angeguckt. Die Dokus fand ich dieses Jahr tatsächlich ein bisschen ja, enttäuschend. Bei Animes habe ich einen gesehen, Toto-chan, und das war auch tatsächlich mein Highlight des ganzen Festivals. Basiert auf einer autobiografischen Geschichte von einer inzwischen 90-jährigen Frau. Die ist auch ein Star in Japan. Die japanische Oprah Winfrey heißt es. Und die hat ihre Kindheit, die Geschichte ihrer Kindheit aufgeschrieben. Als sie in der Schule war, wurde sie nämlich der Schule verwiesen, weil sie zu auffällig war oder zu quirlig, und kam dann auf eine Schule, wo die Kinder ja einfach angenommen wurden, wie sie sind. Das war total rührend. Also der Film war echt richtig, richtig süß. Und ich meine, der spielte Anfang der 40er. Japan war im Krieg. Und es ist halt oft, und das ist auch was sehr, sehr typisch Japanisches, sage ich jetzt mal, die stellen sich ja in ihrer Geschichtsschreibung gerne als die Opfer hin. Wegen also dieser krassen, grausamen Bombardierung der Zivilbevölkerung. Also Hiroshima, Nagasaki war ja wirklich nur die Spitze des Eisberges. Also es war wirklich krass. Aber dass da halt auch eine Täterinnenschaft war, das wird gerne ausgespart bei der Geschichtserzählung, auch in japanischen Filmen. Und das fand ich tatsächlich bei Toto-chan, was ja aus der Perspektive oder aus der Retrospektive einer damals 6- bis 8-Jährigen erzählt wird, das fand ich, kam doch sehr differenziert rüber. Also sie beschreibt, wie bedrückend dieses Klima war in so einem krass nationalistischen, faschistoiden Staat. Also Japan hat an der Seite von Italien und Deutschland gekämpft. So. Es waren nicht die Guten. Und ja, und wie ihre Mutter dann irgendwie auf der Straße angepöbelt wird, weil sie irgendwie sich noch westlich kleidet, oder dass man irgendwie plötzlich nicht mehr englische Worte benutzen darf, weil man dann irgendwie als Spionin oder so verdächtigt wurde. Dann natürlich die Ration, dann hatte sie nichts mehr zu futtern, weil die Soldaten mussten ja gescheit ernährt werden. Also das fand ich so ein bisschen differenzierter, wenn es halt natürlich auch aus einer kindlichen Perspektive erzählt war. Oder vielleicht auch gerade deswegen, ne, dass es nicht nur unsere Helden, und man stellt jetzt ein Kamikaze-Denkmal auf, so, was so der gängige Weg ist, wie man den Zweiten Weltkrieg gedenkt. Und das fand ich toll in dem Film.
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Auch aus so einer Kinderperspektive, ja. Dass da auch so die Stimmung und die Emotionalität, ja, im Vordergrund steht, wo du dann ganz viel erfassen, ja, kannst oder wo sich viel erschließt.
Ja.
Spannend.
Das war ein sehr, sehr schöner, ja, Film, also kann ich nur empfehlen. Ja.
Und jetzt nochmal vielleicht allgemeiner.
Mhm. Ja.
Super interessant. Nochmal allgemeiner. Ja. Deine Beobachtungen beim Festival. Was fandst du denn besonders an dem Festival? Du bist ja viel unterwegs in Sachen Film. Ja. Du bist ja echt eine Spezialexpertin. Ja, was ist dir aufgefallen?
Also ganz generell kann man ja sagen, das ist kein Festival wie die Berlinale, wie das Max Ophüls. Das ist, wie gesagt, so ein Liebhaberinnen-Ding. Also du hast ja, also wenn ich von der Berlinale oder vom Ophüls wiederkomme, dann habe ich 30 Filme gesehen in einer Woche. Hier habe ich jetzt 12 geguckt in 6 Tagen. Also das Programm ist sehr entzerrt, was total nett ist. Du hast natürlich auch in dem Begegnungsraum mit den Leuten irgendwie dann mal einen Tee zu trinken oder irgendwie japanische Süßigkeiten zu probieren. Das ist auf jeden Fall eine Besonderheit, also dass du halt komplett in die japanische Kultur eintauchen kannst, klingt ein bisschen bescheuert, aber ich kann schon verstehen, warum die Leute so fasziniert sind von diesen Vögeln und Blumen und was man da alles machen kann. Also du kannst ja Teezeremonie machen und du kannst halt lernen, wie man Ikebana, diese Blumen arrangiert, so, und Origami. Ah, übrigens, habe ich was mitgebracht hier. Du kannst jetzt lernen hier, wie man Kraniche faltet. Das bringt Glück. Origami.
Toll.
Genau, dann gibt es aber auch Vorträge, auch inhaltlich. Und das fand ich auch ganz spannend. Da habe ich mir dieses Jahr was über den letzten japanischen Schriftsteller Kenzaburo Oe angeschaut. Das war wohl auch eine coole Socke. Der ist jetzt wohl gerade erst gestorben mit über 80.
Worum ging es da?
Von bis, also wohl auch wohl unterdrückte Homosexualität. Das ist tatsächlich was, das macht Lust, dieses Buch zu lesen. Also tatsächlich, oder seine Bücher, ne? Der war sehr produktiv, war wohl auch politisch ganz korrekt irgendwie, was so durchklang. Also an japanischer Literatur kenne ich tatsächlich nur Banana Yoshimoto und jetzt fällt mir der Name gar nicht mehr ein, noch einen Menschen. Und jetzt habe ich mal so ein bisschen Einblick auch bekommen, was es da noch gibt. Und das macht so ein bisschen Lust, sich da noch weiter rein zu
knien. Und das gibt es auch in der Übersetzung auf Deutsch.
Ja, ja, klar. Ja. Also ich meine, der war Jahrgang 47 oder was, oder 34. Also wie gesagt, der war fast 90 jetzt, als er gestorben ist, 2023. Und dann war noch eine Künstlerin da, den Vortrag habe ich mir auch angeguckt. Auch wenn ich den Titel Zensur in Japan so ein bisschen kritisch sah, also das geht ja dann schnell so in Richtung Relativierung, weiß ich, worauf sie hinaus wollte, weil sie halt oft mit der Polizei als Künstlerin zu tun hatte. Und es gab tatsächlich auch einen Fall vor 10 Jahren, wo eine Künstlerin verhaftet wurde wegen ihrer Kunst, weil sie ihre Vulva als 3D-Druck verbreitet hat, bunt angemalt. Und das war dann Obszönität oder so. Und die wurde dann zwar, also es ging zu ihren Gunsten aus, der Prozess wurde fallen gelassen und so weiter, aber also das spricht halt auch mal wieder dafür, dass Japan ein sehr patriarchales, konservatives bis rechtskonservatives System ist, eine Gesellschaft, die auch nie wirklich eine 68er erlebt hat oder beziehungsweise in den 68ern wurden halt Autoritäten hinterfragt. Man hat sich nicht mit der eigenen Rolle im Zweiten Weltkrieg beschäftigt und halt auch nicht so Genderrollen. Das ist halt einfach, und deswegen ist es halt auch einfach immer noch so.
Aber so feministische Ansätze scheint es ja zu geben.
Es gibt die, natürlich, ja. Aber die Leute haben es schwer. Ja. Also, und da hat die Künstlerin halt auch von erzählt, wie sie bei ihren Arbeiten, wenn teilweise Performances auf der Straße von der Polizei weggebeten wurde, mit Hinweis darauf, dass ja für ihre Sicherheit nicht garantiert werden könnte. Künstlerinnen haben immer wieder Schwierigkeiten, Ausstellungsräume zu finden, weil die Ausstellungsräume Angst haben von Angriffen von rechts. Oder es gibt kurzfristige Absagen. So. Und das hat sie dann so als Zensur bezeichnet, wo ich sage, so, ja, schwierig. Also Selbstzensur würde ich sagen, ja. Also die Schere im Kopf ist, glaube ich, sehr, sehr stark. Weil also die Meinungsfreiheit ist verbrieft in der Verfassung in Japan. Es ist eine Demokratie, aber die künstlerische Freiheit ist wohl nicht extra aufgeführt, so wie bei uns. Und das, sagt sie, ist wohl auch, das macht sich dann halt auch bemerkbar. Das ist
aber, wenn ich es richtig verstehe, eher ein gesellschaftlich patriarchaler Widerstand als jetzt ein staatlich
verordneter. Ja, definitiv. Mhm. Obwohl das teilweise halt auch rechtliche Konsequenzen hat. Aber sie muss jetzt nicht, und das meine ich halt auch, ne, dieses Verharmlosen, sie muss jetzt halt nicht mit Verfolgung rechnen, wenn sie wieder nach Japan kommt. Das ist halt nicht der Fall. So. Deswegen würde ich sagen, so Zensur, schwieriger Begriff. Aber ja.
Aber wäre auch mal interessant, sich mit japanischer feministischer Bewegung zu beschäftigen. Definitiv. Merke ich gerade so für mich.
Ja, ja, definitiv.
Ja. Ja, viele weiße Punkte immer.
Ja.
Was möchtest du noch hinzufügen zum Schluss? Was ist dein Resümee?
Oh ja, es war wieder anstrengend, schön. Was ich auch immer total toll finde, ist die Retro. Das gehört eigentlich auch zu jedem Festival dazu, dass du alte Filme zeigst. Und da auch da war dieses Crossing Borders, dieses Übergrenzen-Gehen wieder Thema. Die haben die Tochter des Samurai gezeigt von 1923, glaube ich, oder so. Der erste in Japan gedrehte Film oder andersrum. Genau. Und dann habe ich noch einen alten Kurosawa gesehen. Kurosawa ist ja auch einer der Altmeister aus Japan, der auch das Kino tatsächlich, so wie es heute aussieht, nachhaltig geprägt hat. Im Deutschen Filmmuseum, im Kino, in dein Kino im Keller. Und das war natürlich auch immer, also das ist immer total toll.
Sag mal, Maike, abschließende Frage. Wo könnte ich jetzt die Filme gucken, wenn ich Interesse dran habe?
Gute Frage.
Weil ich Interesse dran habe.
Sehr gute Frage. Also zum Teil laufen diese Filme auf dem Festival und dann siehst du sie nie wieder. Also nicht im deutschen Verleih. Wir hatten ja, und das hat man ja auch gerade gehört, Festivalsprache ist eigentlich Englisch, Japanisch, manchmal ein bisschen Deutsch. Diese Filme sind halt für den internationalen Verleih Englisch untertitelt. Sind teilweise bei Warner Brothers, habe ich gesehen. Also sie haben teilweise schon einen Verleih. Das gilt aber nur für einen Bruchteil der Filme. Die laufen in Japan zum Teil im Kino, aber hier haben sie nie einen Kinostart. Also zum Teil ist es wirklich so, ich sehe diesen Film auf dem Festival und denke mir, cool. Und dann suche ich den und dann ist der erstmal, ich meine, vor 10 Jahren war das noch ein bisschen anders, weil da war das schwieriger, Filme zu finden. Inzwischen hast du sehr viel Content im Internet, was du finden kannst. Und du kannst ja auch Blu-rays shoppen, DVDs shoppen. der eine oder andere läuft vielleicht sogar auch im Kino.
Aber habt ihr zum Beispiel vom Acker Filmclub vor, Filme zu holen?
Das müssen wir im Plenum entscheiden. Das entscheide nicht ich alleine.
Okay, dann hältst du uns bitte schön auf der Laufenden. Habe ich dich doch ein bisschen geoutet, oder? Hey, ich bedanke mich total, dass du mit uns hier das Gespräch gemacht hast und auch die Mitschnitte und Trailers mitgebracht hast. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich finde es voll spannend.